präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil, Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hause.ch.
Das ist Teil 3 von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24, mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Kevin Schawinski, Experte für künstliche Intelligenz, der Sepp Blatter, ehemaliger langjähriger FIFA-Präsident, und der Ludwig Hasler, Philosoph und Autor. Mein erster Gast im dritten Teil von unserer Sommerserie ist der ursprüngliche Astrophysiker und heutige CEO und Gründer von der Firma Modulos, ein Spezialist für KI-Lösungen. Kevin, wie bist du als Astrophysiker zu KI gekommen und wie hast du gewusst, dass das die Welt so unglaublich verändern wird?
Also ich habe natürlich nicht gewusst, dass das so die Welt wird verändern. Es ist aber jetzt schon fast 2 Jahre her, wo wir an der ETH eigentlich die Forschung gemacht haben in der Astrophysik, haben Daten von Weltraumteleskopen analysiert. Und damals ist schon so die erste Diskussion wirklich gekommen von AI. Und das hat mich total fasziniert. Und ich habe versucht, AI, Machine Learning in der Forschung einzusetzen. Und habe damals gedacht, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen ein Hype, wo geht das alles hin? Wenn man jetzt zurückdenkt, das sind die absoluten Anfangstage von dieser Revolution gewesen. Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen.
Mhm. Also, du bist dort Wissenschaftler gewesen, jetzt bist du Unternehmer. Wenn du jetzt vergleichst die beiden Tätigkeiten, was sind die grossen Unterschiede? Was sind deine persönlichen Learnings?
Die Wissenschaft funktioniert nach sehr alten Regeln, nach teils mittelalterlichen Regeln. Es ist sehr kompetitiv im Sinn von, wenn ich den Artikel publiziere, kann es der Kollege oder die Kollegin nicht. Und da hat man auch mit den besten Kollegen immer quasi so einen unterschwelligen Wettkampf. In einem Unternehmen, vor allem in einem Start-up, sind alle beteiligt und darum arbeiten wir alle am gleichen Ziel. Und das finde ich so erfrischend, finde ich so viel besser, dass wir jetzt alle am gleichen Ziel arbeiten. Und wenn es funktioniert, wenn wir Erfolg haben, haben alle Erfolg. Und das schätze ich sehr.
Eben, das ist jetzt relativ lang gegangen. Die Firma ist, glaube ich, 2018 gegründet worden. Und am Anfang, was hast du für Vorstellungen gehabt, was ihr dann würdet entwickeln?
Wir haben angefangen mit Technologie, um KI einfacher zu machen. Und dann vor allem mit einem Fokus darauf, KI-Modelle und Daten zu verbessern, dass die Modelle genauer sind, interpretierbar sind und vor allem, dass man sie fairer machen kann, dass man Diskriminierung minimieren kann.
Diskriminierung von was? In welcher Form?
Wir haben das natürlich generell konzipiert, Diskriminierung, wie auch immer man es definieren will. Aber klar, KI-Algorithmen werden heute überall auf der Welt eingesetzt. Unser Leben wird von denen komplett beherrscht. Und alle die Algorithmen sind natürlich diskriminierend, sind biased, weil sie auf den Daten von der Welt, von den echten Daten von der Welt trainiert werden. Das heisst, alle die Ungleichheiten, alle die Diskriminierung, die in der Welt schon sind, werden von der KI weitergeführt und teils noch verschlimmert.
Aha, okay. Und dann haben die das wollen anbieten an Firmen und dann haben die nicht reagiert, oder?
Ja, weil so Fragen wie Fairness und Interpretability sind im Gegensatz zu Profit. Das heisst, Modelle, die weniger diskriminieren, werden natürlich auch, there's no such thing as a free lunch, werden weniger genau. Und darum war das nie eine Priorität gewesen, von den allermeisten Firmen, sich mit dem zu befassen.
Und du hast aber dann irgendwie das Gefühl bekommen, das kann ja so nicht weitergehen. Weil man hat ja in der letzten Zeit nicht nur von den Möglichkeiten von der künstlichen Intelligenz geredet, sondern auch von den Gefahren. Und Gefahren sind immer eben gegenüber den Möglichkeiten gestellt worden, vor allem wegen dieser schnellen Entwicklung und ChatGPT und anderes und so weiter. Und dann hast du, glaube ich, das Gefühl gehabt, da kann irgendetwas so nicht weitergehen, es muss Regelung kommen.
Das habe nicht ich eingeleitet. Das ist eigentlich interessant, das war schon lange eine akademische Diskussion gewesen. Und ich oder wir als Team haben davon erfahren, vor ca. 2,5 Jahren, dass die EU ernsthaft über ein Gesetz nachdenkt, um KI zu regulieren. Das war damals absolut so eine Brüssel-Insider-Geschichte gewesen, hat niemand interessiert. Wir haben das interessanterweise bei einer SWOT-Analyse gefunden und gesagt, ey, was passiert, wenn jetzt KI reguliert wird? Und dann haben wir das gelesen, der Vorschlag für das Gesetz, der natürlich heute völlig anders aussieht, haben den gelesen und gemerkt, das wird ja extreme Wirkungen darauf haben, wie KI hergestellt wird, wie sie benutzt wird und welche Wirkung sie auf unsere Gesellschaft hat. Und seit dem Moment, wo wir das verstanden haben, haben wir uns darauf vorbereitet und gesagt, wir müssen da jetzt eine Lösung bauen, dass wenn dann das Gesetz kommt, dass die Firmen das auch können umsetzen und leben und sogenannte Responsible AI, also verantwortungsvolle KI, herzustellen und auch zu leben. Und dann ist ChatGPT gekommen.
Und das hat dich auch völlig überrascht. Das, mit dem hat niemand gerechnet.
Mit dem hat so gut wie niemand gerechnet, weil es ein Fortschritt war in der Technologie, der nicht aus einer tiefen Einsicht, nicht einer grossen, genialen Idee gekommen ist, sondern dadurch, dass man einfach immer mehr Daten, immer mehr Rechenleistung in das Problem hineingeführt hat, einen Computer sprechen beizubringen, also Sprachen beizubringen. Und dann plötzlich haben wir einen Jump gemerkt, wo das Ding plötzlich mit einem hat können reden. Und das war ChatGPT. Und das hat noch nicht mal die Firma OpenAI, die das ja hergestellt hat. Die haben gedacht, das ist einfach eine Demo von einem Modell, das tun wir jetzt mal raus. Da gibt es ein paar Geeks, die das spannend finden. Aber das hat niemand geplant, dass das so explodiert. Sie haben übrigens geplant, dass das Folgemodell, GPT-4, da haben sie die Vermutung gehabt, das wird so einen Einfluss haben. Aber das hat gar nicht gestimmt. Das 3.5, das vorherige, hat die Welt im Sturm genommen.
Genau, und dann ist 4 gekommen, einfach damit wir noch ein bisschen den Rückblick da noch einbringen. Und das war dann nochmal ein grosser Schritt, gewesen, oder?
Das war ein gewaltiger Schritt gewesen. Da ist innerhalb von weniger als einem Jahr die Fähigkeiten von diesem Modell so viel besser geworden, dass natürlich die Leute, dann ist mulmig geworden und haben gesagt, ja, wie schnell geht das jetzt weiter? Haben wir da bald KI, die wirklich Fähigkeiten hat, die grösser sind als die von Menschen. Und da sind die Sorgen gekommen. Natürlich auch die Rufe nach Kontrolle, Regulierung. Und dann haben wir natürlich auch die Explosion gehabt mit dem, nur mit dem EU AI Act, mit Regeln in den USA. Die meisten Länder haben jetzt entweder Pläne oder Gesetze schon, um KI anfangen zu regulieren. Und ich sage das immer, es ist kein Witz, sogar der Papst hat nach KI-Regulierung gerufen.
Ah ja, und dann, wenn er sagt, dann muss man es ja wirklich erst, aber um jetzt beim Thema noch zu bleiben, aber nach ChatGPT-4, das ist jetzt, glaube ich, auch mehr als ein Jahr her, ist kein ChatGPT-5 gekommen. Warum?
Die Frage kann eigentlich nur ganz wenige Leute auf der Welt beantworten, die intern sind bei OpenAI.
Das ist die Firma,
die das hergestellt hat.
Das ist einfach die führende Firma geworden, OpenAI, mit ihrem Chef Sam Altman. Wieso haben die jetzt nichts mehr Neues gebracht?
Das ist eine extrem spannende Frage, weil in dem eineinhalb Jahr, seitdem das rausgekommen ist, hat Google mit Gemini Pro Ultra ein Modell rausgebracht, fast ein Jahr später, das ungefähr so gut ist wie GPT-4. Und jetzt, gerade vor ein paar Wochen, hat die Firma Anthropic Claude 3 released, wo auch ungefähr auf dem gleichen Level ist. Bei manchen Sachen so jetzt auch ein bisschen besser, bei anderen schlechter. Aber es hat niemand dann nochmal so einen grossen Sprung.
Und warum haben Sie jetzt Hemmungen, etwas zu bringen? Weil Sie eben Angst haben, wenn man merkt, wie schnell das vorangeht, dass dann noch stärkere Regelungen kommen von Regierungen, die das werden einschränken werden. Was meinst du?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Sie wirklich ein Modell hätten, das nochmal bedeutend besser wäre, würden Sie es sofort launchen und da den ganzen Markt damit einnehmen. Und die Tatsache, dass sie es nicht haben, schwer zu interpretieren. Entweder schafft es niemand, es ist nicht möglich, ein besseres Modell zu machen, also wir sind da an einem Limit angelangt, oder die Ressourcen, die es braucht, um nochmal so einen Sprung zu machen, sind so gross, dass die vielleicht noch niemand hat.
Gut, erste grosse internationale Regelung in der EU, EU AI Act, wie das offiziell heisst. Kannst du sagen, um was es geht, Kevin?
Mit dem EU AI Act wird die EU künstliche Intelligenz als Technologie eigentlich global regulieren, so wie sie es damals gemacht haben mit GDPR für den Datenschutz.
Was ist GDPR? Das ist da auch nicht bekannt, was das genau ist.
Das ist das grosse Datenschutzgesetz, wo wir alle dadurch kennen, dass wir immer die Cookie-Pop-Ups wegklicken müssen, aber wo eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern nur unter gewissen Voraussetzungen dürfen verarbeitet werden, dass man nicht einfach Mass-E-Mails rausschicken darf und dass man mit Daten vorsichtig umgehen muss.
Aber wenn du sagst, die EU hat das reguliert und das ist ein globaler Standard, ist das wirklich passiert dort mit dem Gesetz?
Das ist de facto ein globaler Standard. Die Amerikaner haben sich das verpasst, ihr eigenes Gesetz zu verabschieden. Und Kalifornien hat dann quasi das GDPR abgeschrieben. Und de facto gilt jetzt in Amerika das Recht von Kalifornien, was sehr ähnlich aussieht wie GDPR. In der Schweiz genauso. Wir haben letzten Endes mehr oder weniger das GDPR übernommen. Das ist jetzt unser Datenschutzgesetz.
Gut, das ist das Datenschutzgesetz. Und jetzt kommt das Artificial Intelligence Gesetz. Und wie sieht das aus? Was beinhaltet das?
Die EU will die Schlüsseltechnologie von unserer Ära, Künstliche Intelligenz, regulieren und dem ihren Wert mitgeben. Das heisst, dass künstliche Intelligenz reguliert wird, und zwar nach zwei Prinzipien. Das erste ist, dass es eine Produktregulierung ist. Das heisst, es ist egal, ob ChatGPT drin ist oder ein viel einfacher Algorithmus. Wenn Daten verarbeitet werden, um Entscheide zu machen, gilt das jetzt als KI und wird als ganzes Produkt reguliert. Nummer eins. Nummer zwei, dass die Anforderungen dem Risiko der Anwendung entsprechen. Das heisst, wenn ich einen Spamfilter habe, ist das viel weniger Risiko, als wenn ich mit KI entscheide, ob jetzt eine Person eine Hypothek oder eine Versicherung bekommt.
Das heisst also, gewisse Anwendungen will man verbieten oder sind jetzt dann verboten. Also welche Anwendungen im Konkreten?
Es gibt Anwendungen, die jetzt komplett verboten sind. Das Posterbeispiel ist natürlich Social Scoring, wie in China, also die Bevölkerung quasi nach Anmessen von der Regierung als gut oder schlecht eingestuft
wird. Und wie funktioniert das in China dann, das Social Scoring?
Das ist ein System, das das ganze Leben von der Bevölkerung überwacht und einteilt in Aktionen, die gut und schlecht sind.
Ja, und wie machen die das, die Chinesen?
Ja, mit KI und dann, je nachdem, ob man ein guter Bürger ist, darf man gewisse Sachen machen und wenn man schlecht ist, darf man...
Aber wie genau machen das technisch? Also gerade die tun Augenlinsen erfassen von den Leuten, die biometrischen Daten erfassen.
Es werden alle Daten erfasst. Man hat natürlich keine Kontrolle darüber. Man ist völlig beobachtet zu jeder Zeit.
Und das ist in China, das wird jetzt natürlich dort weitergehen. Das kann die EU nicht verhindern. Aber bei uns, also in der westlichen Welt, ist das verboten in Zukunft?
In Zukunft ist es in der EU verboten. Was auch dazu kommt, ein anderes Beispiel, was verboten ist, ist das sogenannte Emotionserkennung. Das heisst, in Systemen, die in Echtzeit funktionieren, dürfen wir jetzt keine Emotionen mehr erkennen und manipulieren.
Was heisst das konkret?
Ein konkretes Beispiel von einem Use Case. Wer sich in letzter Zeit um einen Job beworben hat, hat vielleicht so ein Video-Interview gemacht, entweder live oder Aufnahmen. Und da dahinter steht dann KI, wo die Mimik und die Ausstrahlung und so weiter eigentlich auf ganz unwissenschaftliche Art und Weise versucht zu kategorieren. Das ist jemand, der nervös ist, jemand, der vielleicht lügt, jemand, der positiv ist. Das ist jetzt
oder jemand, der potenziell ein Attentäter ist.
Es wird Ausnahmen geben für Polizei und natürlich für Armee.
Die dürfen das machen? Dürfen solche Anwendungen brauchen, um herauszufinden, was sind potenzielle Attentäter? Die dürfen die Artificial Intelligence für das brauchen?
Das war eine harte Verhandlung bis an den letzten Moment gewesen. Aber zum Beispiel die europäische Grenzbehörde Frontex darf das.
Die dürfen das. Was ist Deepfake?
Deepfakes, da benutzt man KI, um zum Beispiel eine Person in jemand anders zu verwandeln. Also jetzt zum Beispiel, wir reden da jetzt in einem Studio. Und wenn da jetzt ein Video wäre, könnte man mit AI mein Gesicht ersetzen durch das von einer anderen Person. Und dann sieht es so aus, als würde ich jetzt für jemand anders sprechen. Das wird jetzt schon zum Beispiel für Kriminalfälle eingesetzt. Es war ein Fall in Hongkong, wo der CFO von einer Firma in einem Teams-Meeting war mit Personen, die dachten, das sind seine Kollegen gewesen. Dabei sind das Betrüger gewesen, die mit Deepfake sich so aussehen lassen wie die Kollegen. Und die haben damit 25 Millionen Dollar gestohlen.
Wow, Artificial Intelligence, very, very big. Wie ist denn in der Schweiz, Kevin?
In der Schweiz sind wir jetzt an dem Punkt, dass der Bundesrat KI und KI-Regulierung zum Prioritätsthema für 2024 ernannt hat. Und da ist jetzt ein Prozess, wo das BAKOM eine Empfehlung soll
machen.
Das BAKOM?
Das ist mir nicht ganz unbekannt.
Soll eine Empfehlung machen, wie die Schweiz jetzt soll mit dem umgehen. Und da gibt es ja drei grosse Optionen. Einfach mal sagen, nein, wir als Schweiz, wir machen jetzt keine grosse Regulierung. Wir wollen wirtschaftsfreundlich sein, wir wollen offen sein. Es gibt die zweite Option, einfach sagen, ja, mehr oder weniger, wir übernehmen jetzt, was die Europäer da machen. Das ist ja beim Datenschutz auch passiert. Oder die Schweiz geht den eigenen Weg und sagt, wir wollen eine völlig andere Regulierung.
Aha. Und wenn wir dich fragen, was würdest du empfehlen?
Ich glaube, es ist am einfachsten für die Schweizer Wirtschaft, wenn man mehr oder weniger den AI-Act übernimmt, weil de facto alle Firmen, die über Grenzen arbeiten, sich dem sowieso unterstellen müssen.
Das heisst, also, Schweizer Firmen, die international tätig sind, die müssen das berücksichtigen und sich auf das einstellen?
Absolut. Und genau so wie damals beim Datenschutz.
Und merkst du das selber, eben Anfragen, die du jetzt bekommst, was hat sich da verändert? Jetzt sind wirklich, ich glaube, auch eine grössere Öffentlichkeit mitbekommen, dass sich da etwas Massives verändert?
Ich glaube, die Zögerlichkeit kommt natürlich schon aus einer gewissen Vorsicht, weil die Umsetzung von dem, was jetzt verlangt wird, wird nicht billig. Also es ist nicht eine Investition, wo man einfach mal so macht, aus Freude am Thema, sondern wie man muss. Und viele Firmen haben gesagt, wir warten jetzt, bis das Gesetz wirklich da ist. Und das ist es jetzt.
Soweit der Kevin Javinski. Danke vielmals. Letzter Musiktitel.
Letzter Musiktitel ist «I'm a man of constant sorrow» von den Soggy Bottom Boys aus dem Film «Oh Brother, Where Art Thou?».
Mein zweiter Gast in der heutigen Sendung ist der Sepp Blatter. Im Buch «Overtime» hat er sein Leben beschrieben oder beschrieben lassen. Den Begriff «Overtime» kennt man aus dem Sport, wenn ein Spiel noch nicht vorbei ist. Ich wollte von Sepp Blatter wissen, was mit seiner «Overtime» passiert ist, nachdem sein Spiel ja eigentlich seit dem 2015 vorbei ist.
Mein Spiel?
Ja.
Mein persönliches Spiel? Ja. Ich lebe ja weiter. Und ich war 42 Jahre im Fußball gsi, also in der FIFA. Und wenn man mich abrupt, ein bisschen abrupt, weggeschoben hat, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich wieder zu erholen. Und wenn ich mich erholt hatte, habe ich gesagt, jetzt ist die Extra Time, Overtime.
Overtime.
Aber ich sollte doch jetzt noch etwas sagen. Es war mir ein Anliegen, also ich habe mit mir selber geredet und gesagt, «Hör mal, jetzt ist ja so viele Jahre vergangen, seit dem 2015, und zwischendrin bist du mal fast im Himmel gewesen, weil du England gesehen hast.» Und,
also ein schwerer Zusammenbruch noch im gleichen Jahr, im November 2015,
Das ist... Das war nicht so gut gewesen, aber ich habe mich erholt. Und jetzt ist es eben so gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt wollen wir wieder besser geht. Ja, schau mal, wie sieht deine, ich sage meine, FIFA aus, die du verlassen hast? Und was ist passiert in der Zwischenzeit? Und in der Zwischenzeit ist ein Zeitproblem. Und das Zeitproblem ist aber ein Overtime.
Okay, also, tun wir mal ein bisschen zurückschauen. Du schreibst unter anderem in deinem Buch, du hättest dich entschieden. Entschied ich mich, mein Amt zur Verfügung zu stellen und meinen Platz an einem außerordentlichen Wahlkongress für einen Nachfolger freizumachen. Ist das ein Fehler gewesen?
Nein, das war nicht ein Fehler gewesen. Die Geschichte war so gewesen, dass...
Das war nach dieser Razzia am Borolag, wo die ganze Welt da noch geschaut hat. Ja, und so. Und du sagst, es war deine Entscheidung. Ist es wirklich deine Entscheidung gewesen?
Ja, es war die Entscheidung gewesen unter dem Druck, insbesondere von den Amerikanern, die schlechte Verlierer gewesen sind, weil sie den Weltcup 2022 nicht bekommen haben.
FIFA ist ja von ihnen als kriminelle Organisation bezeichnet worden. Jawohl. Und du bist der Chef gewesen von dieser kriminellen Organisation.
Jawohl. Und mit dem Druck, den ich bekommen habe, von den Amerikanern und nachher Freunde von mir im Rechtswesen. Aber auch die haben gesagt, Sepp, jetzt wenn du, weil der Druck von der FIFA weg, nein, nicht von dir, aber von der FIFA, weil die FIFA ist ja für mich, das ist ja mein Leben, immer noch. Und dann habe ich gesagt, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann nicht demissionieren, weil ich ja gerade gewählt worden bin, aber ich stelle mein Mandat zur Verfügung.
Du hast dir überlegt, was wäre passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte? Hättest du es vielleicht können durchstehen können?
Das ist jetzt eine Frage, die man nicht beantworten kann.
Aber ich will nicht wissen, wie du es einschätzt, oder? Hast du dir das schon überlegt? Wenn ich das durchgezogen hätte, dann hätte man das ganze Zeug mit dem Infantino gar nicht erlebt.
Ich habe damals, das hat mir so einen Schock gegeben, da die Präsenz der Amerikaner mit der gutmütigen Hilfe der Schweizer Politik, dass man das hätte gestattet, das zu machen, hat mich so geschockt. Ich habe zwar im Kongress gesagt, wir kämpfen, und dann kann ich nicht mehr machen.
Okay, also du beschreibst ja dein Leben und da hat es ein paar interessante Sätze in diesem Buch rein, unter anderem folgende. Als technischer Direktor, also ganz am Anfang, hatte ich viele Freunde, als Generalsekretär einige Freunde und als Präsident war ich meistens allein. Das ist aber nicht eine gute Entwicklung, oder? Und nach dem Präsident war ich wahrscheinlich noch allein.
Ja, aber ganz sicher. Aber das war auch so gewesen, im Werdegang. Als ich in FIFA kam, war das eine Überraschung. Das war ein Handshake-Vertrag mit dem damaligen Präsident Joao Havelange im Oktober 1974. Das war das Ende des Weltcup in Deutschland. Und ich habe ihn im Oktober in München getroffen. Und ich wusste, was er für Ideen hat. Das hat man mir vorher angesagt. Und er hat gesagt, je t'engage.
Eben, aber das war am Anfang. Aber das ist dann eben ganz, ganz lang gegangen. Bist du dann erst 24 Jahre später Präsident geworden. Aber eben eine Entwicklung, wo man immer mehr allein ist im Leben. Ist das eine gute Sache?
Also allein.
Ja, du geschrieben, hast keine Freunde mehr gehabt.
Ja, allein dann nicht. Also ich habe schon noch Freunde, aber in der Führung der FIFA war ich dann plötzlich alleine. Und warum? Weil Mitglieder der FIFA, als ich Generalsekretär war, war ich der Angestellte praktisch vom Exekutivkomitee. Und von einem Tag auf den anderen, und zwar 1980 in Paris, bin ich Präsident geworden.
98.
Ja. Danke für mein Gedächtnis.
Nein, ist schon gut. Die Zahl, die ist natürlich magisch geblieben, wo du dort in dieser Nacht von Paris überraschend Präsident geworden bist. Jawohl.
Und nachdem habe ich festgestellt, dass eine ganze Serie von Exekutivkomitee-Mitgliedern nicht ganz zufrieden sind, dass ich jetzt von Angestellter bin ich praktisch ihr Patron geworden. Und das hat sich dann geäussert bei der zweiten Wahl, also beim...
bei der Wiederwahl 2002.
Wiederwahl 2002, ja. War kurz vor der Wiederwahl 2002 11 Mitglieder vom Exekutivkomitee mit der Unterstützung vom damaligen Generalsekretär in der Justiz in Zürich an Klage gegen mich angezettelt haben. und wollten unbedingt vermeiden, dass ich eine Reise nach Seoul, wo der Kongress von der FIFA stattgefunden hat. Aber dank damals der grossen Hilfe, die ich hatte, vom Rechtsanwalt, von Peter Nobel, der hat gesagt, Dussmann wird das anschauen. Und dann hat die Zürcher Justiz gesagt, ja, also wir sehen drin, dass da etwas ist wegen Wahlen. Also lassen wir doch, dass die Wahlen lassen, übergehen. Und dann nachher entscheiden wir das. Entscheiden. Und dann in den Wahlen bin ich dann im ersten Wahlgang.
Grandios gewählt worden. Also, das sind also unglaublich viele Kämpfe, die du da hast müssen ausfechten. Aber du sagst eigentlich, das grösste Problem in der FIFA sei die WM-Vergabe an Katar gewesen, oder? Und sagst, du trägst selber einen Teil von der Verantwortung, dass das passiert ist. Welchen Teil?
Ja, weil ich der Präsident war. Und das hat das Exekutivkomitee entschieden, obwohl wir eine Abmachung hatten im Exekutivkomitee, also nicht schriftlich, dass wir mit dem Weltcup 2018 bleiben wir in Europa.
Und Russland?
Und dann haben wir Russland, weil die Nordeuropa ja. Hat noch keinen Weltcup gehabt. Und nach der Rotation vom Weltcup wäre die 2022 wäre nach CONCACAF, also Nord-Südamerika, Zentral- und Nordamerika gekommen. Und da haben wir gesagt, da hat es zwei Kandidaten, die möglich sind, die der Weltcup, also die das wieder könnte machen. Und einer war USA. Und wir haben auch noch geschafft mit USA. Also ich habe die Kandidaten besucht. Ich war im Oval Office gewesen, damals mit dem Präsident, mit Obama. Und wir haben, ich habe nicht gesagt, wir werden gewinnen, aber ich habe gesagt, das wäre eine gute Sache. Und nachher ist eine politische Intervention gekommen, via Europa, also via Frankreich, zu meinem Kollegen Michel Platini.
Der Sarkozy hat ihn eingeladen, zusammen mit dem Emir von Katar. Aber ich habe folgende Geschichte gehört, wegen deiner Verantwortung zum Ganzen. Du hast ja einen engen Freund gehabt, du hast ihn deinen Brother genannt, den Bin Hammam von Katar. Und hast ihm ja dort mal gesagt, du wirst mein Nachfolger. Und hast dann aber dich entschieden, nein, ich tue noch mal kandidieren. Und du hättest ihm die Idee gegeben, die WM in Katar zu machen. Dass auf die Idee sei überhaupt gar nie irgendjemand anderes gekommen. Und dann haben die ein Dossier gegeben. Es war zwar ein schlechtes Dossier gewesen, aber trotzdem wegen diesen politischen Interventionen sei dann Katar gewählt worden. Was sagst du da dazu, dass es deine Idee war?
Nein, das war nicht meine Idee. Aber man muss sagen, dass Katar vor dieser WM, ein paar Jahre vorher, eingestiegen ist, für eine Junioren-WM zu organisieren, was damals unter dem Präsident Havelange nicht stattfinden konnte, in Nigeria, in Afrika. Und da haben wir es lang gesucht und plötzlich hat Katar gesagt, sie machen die.
Eben, der Bin Hammam war ja dort so ein bisschen der Vertreter von Katar.
Ja, er war ein Mitglied von unserem Exekutivkomitee. Aber damals haben wir nicht vom Weltcup geredet. Damals haben wir geredet, dass sie das machen. Aber sie haben ja schon die Idee gehabt, dass sie einen Wettbewerb machen
könnten. Aber eben dort ist eigentlich alles richtig so schief gelaufen. Die WM selber war ja dann relativ gut gewesen. Man hat dich dann, glaube ich, auch nicht eingeladen. Du hast ja nicht können gehen. Aber seitdem ist eigentlich die Fußballwelt ganz anders. Und die übernächste WM 2034 soll gerade im Nachbarland passieren, in Saudi-Arabien. Arabien, ohne dass da überhaupt darüber abgestimmt worden ist. Was sagst du da dazu?
Das ist eben das, was mich auf die Palme gebracht hat, wie sich die FIFA entwickelt hat. Aber zurück zu Katar. Man hat gesehen, dass der Fußball und die WM, die Fußball-Weltmeisterschaft, plötzlich im Winter gespielt werden und in einem kleinen Land insofern, dass die Infrastruktur stimmt.
Findest du das gut, dass es im Winter ist? Jetzt?
Nein, ich finde das nicht gut.
Aber das hat man ja von Anfang an gewusst, es kann auch im Winter stattfinden und wahrscheinlich in Saudi-Arabien auch im Winter. Und da werden alle europäischen Wettbewerbe, wo alle die wichtigsten Spiele der Welt sind, durcheinander gebracht. Nochmal, oder?
Ja, aber das ist ja nachher gang und gäbe worden, wenn man der Entscheid nachher macht, dass man das spielt. Und wenn man kleiner anspielt, jetzt ist natürlich grösser geworden, das Ganze, und wird da. Aber zurück auf die Frage, warum das jetzt so weitergeht, das ist ja das, was ich versuche zu sagen in dem Buch, dass plötzlich die FIFA nicht mehr anhand von der Statuten geführt wird, denn in den Statuten, nach dem Entscheid, den wir gemacht haben, in 2010 haben wir das gemacht, als wir zwei Weltcup vergeben haben, nur durch das Exekutivkomitee.
Was aber ein Fehler war, wie alle herausgefunden haben. Ja. Das war auch dein Fehler.
Ja, das ist ein Irrtum, ein grosser Irrtum.
Ja, genau, dort ist alles schief gelaufen.
Ja, und dann haben wir aber beschlossen, dass der Kongress das entscheidet.
Mhm.
Und jetzt werden der Weltcup entschieden, nicht mehr vom Kongress, sondern plötzlich gibt es Meetings, die nicht mehr stattfinden, alles elektronisch. Und dort wird der sogenannte Council entscheiden. Aber wir müssen jetzt im Kongress, war der jetzt dieses Jahr, also 2024, gibt es eine FIFA-Kongress.
Aber das ist alles schon entschieden. Und du sagst ja,
aber die müssen das nochmal entscheiden.
Ja, aber die müssen das einfach abnicken. Ist das nicht eigentlich super für dich, dass alle Leute finden, der Infantino ist so ein unsympathischer Mensch, der sich nie zeigt. Und im Vergleich zu ihm erscheint der Sepp Blatter plötzlich als eine Lichtgestalt, humorvoll, charmant etc. Die Buchpremiere in Zürich und dort ist also Kreti und Pleti gekommen, du bist gelobt worden über den grünen Klee. Nach dem Wilhelm Tell hat es eigentlich nur noch in der Schweiz den Sepp Blatter gegeben. Wenn es der Infantino sympathischer gewesen wäre, hättest du das nicht können erleben, Sepp?
Aber das ist sein Problem und nicht mein Problem.
Nein, aber du müsstest ihm eigentlich dankbar sein, dass er sich so benimmt, wie er sich benimmt.
Ja, das ist ja gesehen worden bei der Vernissage, ist ja das ja richtig gesagt worden. Dass natürlich, wenn er das Anti-Blatter-Image macht, ist natürlich mein Image, dass es noch besser wird oder gut ist, dann ist natürlich für mich das eine ganz grosse Genugtuung. Und das freut mich und insbesondere meine Familie, die immer darunter gelitten hat, was man mit was man auf mich losgekommen ist, weil immer die FIFA hinterher dran war.
Aber du hast ja auch noch gesagt, das hat mich dann verwundert, dein grösster Wunsch wäre, dass du den Infantino mal wieder könntest treffen. Also wenn du ihn so siehst, wenn du das sagst, was du über ihn da sagst, warum ist denn das noch so ein grosser Wunsch für dich?
Ich finde, der Wert vom Fußball, das Sozialkulturelle und nicht das Finanzielle oder das Politische, ist ja die Welt zusammenzubringen. Aber auch die Welt, eine friedliebende Welt zusammenzubringen. Mit 2 Milliarden Leuten könnte man doch etwas bewirken, dass in der Welt etwas Besseres ist. Die Tatsache, dass ich jetzt sage, zum Gianni, komm, wir sitzen doch mal zusammen, dass man das bespricht, dass er, jetzt, was er die Macht hat, dass er die so ausübt, dass der Fußball wieder zurück zu dem kommt, was ist, das Spiel für das Volk.
Sepp, danke vielmals, dass du gekommen bist. Was ist der erste Titel, den wir hören?
Das ist «Et maintenant, que vais-je faire?»
Monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin.
einer von meinen Sendungen war der Philosoph, Physiker und Publizist Ludwig Hasler mein Gast. Von so einem vielseitigen Mann habe ich besonders interessante Antworten erwartet auf meine übliche Einstiegsfrage. Herr Hasler, wer sind Sie?
Also ich bin ein 80-jähriger Mann, der normalerweise guter Laune ist, weil ich recht zufrieden bin mit meinem Leben. Und das wiederum hat damit zu tun, dass ich das Glück hatte, im Leben recht viel zu machen, auch recht viele verschiedene Sachen. Also wenn man mir jetzt sagen würde, ich sterbe im nächsten halben Jahr, könnte ich nicht maulen. Also
ja, dann können Sie ja nicht mehr maulen. Ich könnte ja, wie werden Sie denn sterben? Weil ich habe nachgelesen, viele, Sie reden viel über das Alter und so, man redet über das, ja. Aber über den Tod eigentlich fast nicht.
Ja. Ja, den Tod tut man ausklammern. Oder? Also, ich glaube, das habe ich mal beim Sigmund Freud gelesen, der hat gesagt, im Grunde glaubt kein Mensch an seinen eigenen Tod. Mhm. Es sterben immer die anderen. Oder?
Also, die Wahrscheinlichkeit, dass das trotzdem eintrifft, ist relativ groß.
Also man weiß natürlich, dass man stirbt, aber man stellt sich irgendwie den Tod nicht vor.
Sie auch nicht, oder? Eben, ja, ich freue mich, Sie als Philosoph haben doch vielleicht eben nicht nur über das Leben müssen nachdenken, sondern auch noch über den Aspekt.
Ja, also das mache ich schon. Also ich mache seit einiger Zeit, wo ich nachdenke, an was ich einmal werde können denken, wenn ich sterbe.
Mhm. Und
das finde ich sehr wichtig. Und dann fällt der ganze Haufen weg. Oder? Also der Porsche Cayenne ist sicher nicht.
Haben Sie gehabt?
Nein, habe ich nicht gehabt. Aber es ist auch nicht irgendwie der Singapur-Besuch oder so etwas, sondern es sind nur Beziehungen. Mhm. Es sind Beziehungen, freundliche, gelungene, überraschende, warme Beziehungen.
Mhm. Auch enge.
Aber auch eine Vorstellung, dass ich jemandem können, ein bisschen helfen, stärker zu leben. Ich glaube, das wird einmal mein Allerwichtigste, an das ich denke. Weil das ist ja dann eigentlich auch etwas, das sozusagen mich überlebt. Oder? Also wenn ich heute jungen Leuten kann irgendwie helfen, also indem ich nicht zum Beispiel helfe, Mathe zu verstehen oder besser Deutsch können, dann bilde ich mir natürlich ein, dass die mal richtig gut werden in ihrem Leben. Das werde ich nicht mehr erleben, aber ich werde sozusagen drinnen sein.
Das ist, das heisst, Sie hoffen oder erwarten, dass Sie mit sich selber im Reinen sein werden in den entscheidenden Momenten?
Genau. Ja.
Und zwar, darauf schaffen Sie
nicht nur im Reinen, sondern auch Freude haben.
Freude haben,
ja.
Aber meinen Sie, ja? Oder könnte das auch noch kippen, weil eben, man weiß es ja dann gleich nie, wie es dann sein wird. Oder? Man kann es auch nicht üben oder simulieren.
Nein, man kann es nicht üben. Ich bin schon etwa zweimal kollabiert.
Ah ja?
Und man kann jetzt das nicht gerade Frühtod-Erfahrung nennen. Ich weiss einfach noch, dass es sehr schön war. Also,
schön?
Es war warm und blau.
Blau? Man hört sich immer weiss.
Ja, nein,
helles Licht.
Warm und blau.
Aber wie sind Sie kollabiert?
Aber gut, das ist einfach Kreislauf.
Erschöpfung. Okay.
Also, das ist weiter eigentlich nichts.
Was ist das, wo Sie dann da dabei denken, eben alles okay?
Es ist tröstlich. Ich meine, abgesehen davon, oder wir neigen ja dazu, also wir, also Menschen neigen dazu, das Sterben immer sehr individuell zu sehen und so weiter. Und ich muss mir dann manchmal nur in Erinnerung rufen, dass das eigentlich bisher schon alle geschafft haben.
Genau. Ich frage mich immer, wer wählt welches Studium aus welchem Grund? Viele, die Psychologie machen, von denen sagt man, die wollen mehr über sich selber erfahren. Wie ist es bei einem Philosoph?
Es ist irgendwie so eine merkwürdige Sehnsucht nach Klarheit im Kopf, glaube ich. Es hat vielleicht bei mir auch einen theologischen Hintergrund, das ist möglich. Also
ja.
Ich habe in der Familie, in der Entfernteren, immer Theologen gegeben. Also das sind so Cousins von mir und das hat mich immer interessiert. Also nachzudenken über das, was nicht handgreiflich ist, oder, wo einem aber gleich führt oder haltet oder nährt oder auch plagt gelegentlich. Das ist dann auch Kombination Philosophie und Physik gewesen. Also damals ist ja immer vordringlich diskutiert worden, auch unter Physikern. Ist jetzt die Welt ein Zufall oder ist alles notwendig? Und was ist denn mit meiner Winzigkeit in dem Ganzen? Freien Willen und so weiter. Ich glaube, das sind so Themen gewesen. Also durchaus immer auch existenziell gerichtet. Oder? Also was ist mein Part in dieser Unermesslichkeit. Ich halte die Philosophie sowieso für das, was man könnte sagen, es ist eine Art institutionalisierte Naivität.
Wie bitte?
Ja, also das heisst, oder Naivität, die sich nicht ausreden lässt, Fragen zu stellen, die Fragen immer wieder zu stellen, wo man zwar weiss, dass sie nicht beantwortbar sind. Also, ganz einfach, warum gibt es mich?
Aber wird man da, jetzt frage ich jetzt mal ganz auch naiv, wenn man das macht und ernsthaft betreibt, wird man dann zufriedener oder eher unzufriedener?
Also ich werde zufriedener. Ich werde zufriedener. Ich kann mich dann eher sehen, sagen wir mal, in einer Erzählung, eben wenn ich jetzt von institutionalisierter Naivität rede, dann meine ich auch, das Denken durchaus auch als Erzählung, wo ich bin nie ein Anhänger von einer systematisierten Philosophie gewesen, sondern eher so ein bisschen hin und her meandernd zwischen Evolutionstheorie, physikalischer Astrophysik und dann wieder existenzieller Deutung, inklusive Psychoanalyse, hat mich damals sehr beschäftigt, also Sigmund Freud und so. Und indem man sich sozusagen verliert an das, gewinnt man eine gewisse Ausdehnung, man verliert auch eine Borniertheit, das finde ich das Allerschönste. Oder? Also ich würde mich in der Borniertheit nie wohlfühlen, beispielsweise, sondern immer ängstlich. Borniertheit und Angst sind für mich eigentlich das Gleiche. Oder? Insofern ist vielleicht auch immer eine Art Versuch der Kleinbürgerlichkeit zu entkommen.
Aber warum sind Sie jetzt in der Eigenanalyse so erfolgreich mit Ihren Vorträgen, aber auch mit Ihren Büchern und Ihren Kolumnen? Was ist das Rezept, das Sie abhebt von anderen, die sich auch mit ähnlichen Themen beschäftigen?
Das ist ein bisschen schwierig für mich. Also ich kann es vielleicht so machen, dass ich von einem, zwei Feedback reden, wo ich am meisten kriege. Also das meiste, was ich höre, wenn ich irgendwo geredet habe, ist, dass mir Leute sagen, das haben sie jetzt sehr gefreut, sie haben festgestellt, dass wenn sie mir zulassen, dass nach 3 Minuten ihr Hirn auf aktiv schalte. Und das ist, ich glaube, das ist einfach etwas, wo heute schon fast rar ist.
Also, meinen Sie, ne?
Ja, also ich bin ja ziemlich tagungsgehärtet, oder, und lasse auch anderen zu. Und vernehme im Übrigen auch sehr viel, was ich interessant finde. Aber die meisten machen ja heute weder ein Referat noch eine Rede, sondern eine Präsentation. Ich mache nicht das Wort.
Ja.
Und zwar in der Absicht. Der Sokrates hat das angeblich gesagt. Sokrates hat gesagt, philosophieren heisst nicht, irgendwelche Gescheitheiten in die Leute hineinstopfen, sondern philosophieren ist eine Hebammenkunst.
Das heisst, man liefert etwas ab und schickt etwas auf den Weg.
Man holt etwas raus. Ja. Oder? Und das ist vielleicht das Geheimnis von dem, ja, von dieser Art Wirkung, die ich auf Leute habe, dass sie nicht nur das Gefühl haben, da rede ich einen tatsächlich mit ihnen, sondern er tut eine Seite antüpfen, die dann anfängt, selber schwingen oder selber denken. Oder. Und die Leute denken eigentlich gern, merke ich immer wieder.
Aber eben, Sie gelten ja auch eben als einer, der einen bissigen Humor reinbringt. Das machen Sie ganz bewusst und das kommt gut an.
Ich weiß gar nicht, das habe ich noch nie gehört, ein bisschen, aber mit Humor schon. Man braucht natürlich eine Art Selbstrelativierung. Ja, Humor finde ich schon, finde ich immer wichtiger.
Sie müssen sich jetzt natürlich auch mit den grossen Fragen der heutigen Zeit beschäftigen, aus der Perspektive von jemandem, der gegen 80 ist. Unter anderem auch gerade die Abstimmung, die wir hatten, über die 13. AHV-Rente, wo Sie sich, glaube ich, auch eingebracht haben. Und haben gesagt, wenn der den Generationenkonflikt und der könnte noch grösser werden.
Ja, ich bin überzeugt, dass er grösser wird. Momentan sind wir einfach noch wechselweise sehr nett miteinander. Aber das wird irgendwann aus quasi Systemgründen wird sich das ändern.
Natürlich, eben, Gesellschaft überaltert, laufend. Und es gibt weniger, die im erwerbstätigen Alter sind. Und das hat tendenziell, glaube ich, ziemlich verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Ich habe ja einen jahrelangen Briefwechsel geführt mit einer genau 50 Jahre jüngeren Frau. Und,
das ist sehr erfolgreich dann publiziert worden. Ja.
Dort ist das ist einfach sehr viel vorgekommen. Also ich habe dort sehr viel gelernt. Und vor allem, was an Differenzen genommen ist. Also wo man einfach gnadenlos aneinander vorbeiredet, weil man es völlig anders empfindet.
Und was kann man da dagegen machen?
Es gibt, glaube ich, wie im Leben generell immer ein Rezept. Mindestens aus meiner Sicht. Das heisst Interesse.
Aha.
Ich meine Interesse aneinander. Also ich habe hier angefangen, mich wirklich für die Jungen zu interessieren. Also eigentlich zwangsweise fast. Oder sonst
kann zwangsweise? Man,
ja, wegen dem Briefwechsel.
Ah, oder? Gut. Aber das ist auch...
Wir mussten dann aufeinander eingehen.
Ja.
Und ich finde, wir Alten müssten eigentlich damit anfangen. Also ich habe mit der Zeit gemerkt, es hat ja auch etwas Logisches, oder, dass ich als 80-Jähriger ein Interesse daran habe, mit welchen Mentalitäten die Jungen am Werk sind und wie sie die Welt, die wir abgeben, übernehmen und ja, wohin sie die wollen führen und so weiter. Das ist... müsste uns eigentlich interessieren. Es müsste uns auch interessieren, ihnen ein bisschen zu helfen dabei. Ich arbeite so ein bisschen daran mit ein paar Unternehmern, wo ich denke, dass die empfänglich wären, dass man so Modelle entwickelt. Oder? Ich nenne das die neue Etappierung vom Arbeitsleben. Dass man so bis 25 kann man sich ausbilden lassen. Und dann aber macht man sich dran. Und dann mit 55 fängt man nicht an, schon von der Frühpensionierung zu träumen, sondern dann überlegt man sich, ob man vielleicht den Job könnte modifizieren könnte. Also irgendwie bei der Tätigkeit, wo ich etwas kann, den so zu verwandeln, dass er altersgerechter ist. Also das, was man früher mal Erfahrung genannt hat. Oder? Mehr auf Erfahrung setzen. Es gibt so eine bestimmte Branche, Senior Partner nennt man denn das, oder, wo nicht abhaut, nicht in die Frühpensionierung, sondern da ist, aber sozusagen der dominante Sessel räumt und den Jungen zur Verfügung gibt.
Also, aber das ist ja dann dumm behindert, wie Sie richtig feststellen, dass wenn man älter wird, verdient man immer mehr.
Ja.
Und dann ist es vielleicht einfach nicht so leicht möglich, dass man dann eben die Position aufgibt, weil dann verdient man wieder weniger.
Ja, das ist ja, ja. Ich weiß, ich bin in dieser Hinsicht auch naiv. Oder? Ich glaub,
es dunkelt mich auch ein bisschen. Ja, ja, es ist aber schön, wenn das so will gehen. Aber es geht irgendwie nicht ganz auf.
Ja, aber ich glaub, dass Menschen oder dass einige Menschen und vielleicht immer mehr Menschen mit der Zeit auch genug haben von dieser Denkweise, dass es vor allem darum geht, mehr zu verdienen, mehr zu haben, weiterzukommen. Ich glaube, dass vieles...
Aber zurückbuchstabieren ist dann nochmal etwas anderes.
Ja, ja, aber es müsste eben ein Ausgleich sein. Oder? Man müsste, natürlich, ich finde es ja heute schon Blödsinn, oder? Dass man mehr verdient mit jedem Jahr, wo man älter wird. Also, mhm. Das ist doch eigentlich unlogisch. Oder? Aber es müsste einen Ausgleich geben, also, dass man Lohneinbussen in Kauf nimmt zugunsten von einer, wie soll ich sagen, freundlicheren, altersgemäßeren Arbeitsart. Also, dass man sagt, den Stress sollen jetzt die Jungen haben. Die haben ja hoffentlich auch noch mehr Power und mehr Illusionen, was übrigens furchtbar wichtig ist. Oder? Ich habe nicht mehr viel von dem, von Illusionen. Die Kräfte lahmen auch viel schneller. Aber ich kann immer noch, glaube ich, ein bisschen raffinierter denken und habe auch ziemlich gute Menschenkenntnis. Also ich habe Menschen ziemlich gut. Und dass man solche Qualitäten würde als Arbeit betrachten, gewissermaßen, so ab 55, aber dann bis 75. Also, dass man dann nicht wieder mit 65 rauskippt.
Oder? Aber dann kommen technische Entwicklungen dazwischen, wo die Eltern dann gar nicht so gut sind. Sie sind ja ein Fan vom Internet, wie ich gelesen habe, und sagen, das ist Demokratisierung und das ist besser, sind nicht nur die Fachleute und so. Und das ist ja in der Zeit von TikTok und China und so auch ein bisschen Mixed Blessing, wo man jetzt sieht. Aber wenn dann noch die Artificial Intelligence kommt, und wo wahrscheinlich für gewisse ältere Semester dann totale Barrieren könnte darstellen. Wie soll denn das funktionieren, Herr Hasler?
Ja, da sind wir halt einfach so ein bisschen kraftlos dran. Das ist, aber das heisst natürlich nicht, dass man nicht über Digitalisierung sich an Hoffnung machen kann. Also die mache ich mir schon. Also ich war zum Beispiel jetzt an einer Tagung bei Google, AgeTech. Also das sind alle möglichen Startups gewesen, die mit neuesten Technologien Produkte entwickeln, die uns Alten das Leben erleichtern.
Ah, grossartig.
Zum Beispiel Pflegeroboter.
Mhm. Jetzt, den freuen Sie sich jetzt auch schon.
Ja, logisch. Und warum? Weil über diese Art von Technologie könnte man davon träumen, dass künftig Maschinen und Mensch eine Art Tandem bildet. Also konkret, ich bin pflegebedürftig. Oder? Jetzt habe ich, so wie es heute ist, kommt eine Pflegerin von der Spitex oder woher auch immer und hat keine Zeit. Künftig wird sie mit dem Roboter am Arm kommen und der Roboter macht alle Routinenarbeiten. Er kann übrigens auch das Zimmer aufräumen. Oder? Und er kann einen super digitalen Assistent. Er kann ein Protokoll machen, wofür heutige Pflegerinnen einfach die Zeit versauen. Oder? Und dann hat die Pflegerin sehr schmal mehr Zeit, das zu machen, wozu sie braucht.
Eben eine Beziehung aufbauen.
Mir zuzuwenden. Ja. Oder? Ist, und aus mehr Vitalkräften zu entlocken, beispielsweise.
Und das verkaufen Ihnen solche Firmen, solche Visionen, die grossartig tönen und in der Praxis...
Nein, die mache ich selber. die Vision.
Sie sind also auch ein Optimist, Sie gehen viel in die Natur, ich glaube, das ist schon noch wichtig. Und da gehen Sie auch ohne Computerbegleitung, gehen Sie raus, Roboterbegleitung, das ist schon noch wichtig, dass wir unserer Natur Sorge haben.
Das ist unendlich wichtig.
Grossartig. Herr Hasler, Sie haben noch einen Musiktitel. Das ist gut.
Edith Piaf, das, was alle kennen.
Das war ein Erfolg von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
No. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ça commence avec toi.
beste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.